Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Ein neues Jahr beginnt und die Ökonomen blicken schon mal voraus. Auch der Ökonom Heiner Flassbeck, er ist ein führender internationaler Experte in Finanzfragen und er ist auch langjähriger Leiter der Abteilung Globalisierung und Entwicklung bei der UNCTAD. Die UNCTAD ist die UNO-Organisation für Handel und Entwicklung. Heiner Flassbeck, er ist Pessimist und er sagt, dass Deutschland zwar nach wie vor die Wachstumsmaschine sei in Europa, aber Deutschland müsse Rücksicht nehmen auf die Länder des Südens in Europa, sonst werde Europa kaputtgespart. Und den Euro zu retten, das allein darf nicht das oberste Ziel der europäischen Finanzpolitik sein. Die Fragen an Heiner Flassbeck stellt Markus Mucklin.
Heiner Flassbeck, die aktuelle Lage: Euroland stagniert im besten Fall, die USA, denen geht es vielleicht ein klein wenig besser. Die Entwicklungs- und Schwellenländer sind auch nicht abgekoppelt, bekommen die Stagnation in den reichen Ländern zu spüren. Wie ist die Lage?
Die Lage, muss man leider sagen, ist schlecht. Wir haben es nicht geschafft, in der gesamten Welt einen wirklich durchgreifenden Aufschwung nach der großen Krise 2008 hinzubekommen. Und jetzt sieht man, dass in den vergangenen 20, 30 Jahren eben entscheidende wirtschaftspolitische Fehler gemacht wurden. Das rächt sich jetzt sowohl an den Finanzmärkten auch als vor allem auf dem Arbeitsmarkt. Und deswegen ist es im Moment so unglaublich schwierig, aus der Krise herauszukommen.
Aber es gibt Prognosen, die voraussagen, dass es dann wenigstens 2014 wieder etwas aufwärts gehen könnte.
Naja, die Prognosen sagen immer, dass es irgendwann wieder aufwärts gehen wird. Vielleicht wird es ja auch irgendwann aufwärts gehen, aber man muss ja doch die Faktoren identifizieren können, die den Aufschwung tragen sollen. Und da kann man im Moment gerade in den großen industrialisierten Ländern weit schauen und man findet nichts. Die Geldpolitik ist ausgereizt, Fiskalpolitik ist blockiert politisch, Einkommenserwartungen sind nahe null oder negativ in den meisten Ländern. Das ist kein Szenario für Aufschwung und ich habe das seit langer Zeit gesagt und es bewahrheitet sich jetzt. Es gibt nicht einfach mehr das typische zyklische Muster, bei dem am Ende es immer wieder nach oben geht.
Heißt dies, weil die Krise so tief war und so grundlegend, dass es deshalb auch so schwierig ist, aus der Krise rauszukommen?
Das ist das eine, aber wir haben sozusagen jetzt die Vermischung von mehreren Krisen. Wir haben über viele Jahrzehnte hinweg eine Wirtschaftspolitik betrieben nach dem Motto, wir geben den Investoren so viel Geld, wie sie irgendwie brauchen, stecken ihnen das Geld in die Tasche von Staats wegen und die Löhne müssen auch nicht mehr steigen, richtig. Und deswegen haben wir inzwischen eine Situation, wo in der Tat die Einkommenserwartungen der privaten Haushalte, der Durchschnittsbürger extrem schwach sind, negativ sind oder null sind. Und in dieser Situation einen Aufschwung zu initiieren, ist unglaublich schwer, weil wenn man mal die USA, Japan und Europa zusammennimmt, dann ist der Konsum mit Abstand das wichtigste Nachfrageaggregat. Der beträgt 80%, über 80% des gesamten Einkommens kommen vom Konsum. Und wenn der Konsum nicht anspringt, dann springt nichts an, dann springen auch nicht die Investitionen an. Und was jetzt passiert ist, ist etwas ganz Atypisches. Wir haben extrem niedrige Löhne über viele Jahrzehnte in vielen Ländern wegen der sogenannten Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Und auf diese ganz niedrigen Löhne hinauf gab es jetzt Arbeitslosigkeit. Und das hätte eigentlich nie passieren dürfen, denn ein Überangebot an Arbeit darf ja eigentlich nur entstehen, wenn die Preise zu hoch sind. Die Preise waren aber nicht zu hoch, die Preise sind eher zu niedrig gewesen. Und auf diese zu niedrigen Preise drückt jetzt nochmal die Arbeitslosigkeit, die natürlich de facto die Machtverhältnisse nochmal verschiebt und dafür sorgt, dass die Einkommenserwartungen weiter sinken oder die Löhne nicht steigen. Und das ist vollkommen untypisch. In den vergangenen 40, 50 Jahren war es immer so, dass die Einkommenserwartungen der Menschen sich schnell wieder korrigiert haben nach einer kurzen Rezession. Man hat immer gesagt, nach 2, 3 Quartalen geht es wieder aufwärts. Warum? Weil jeder hat erwartet, mein Einkommen steigt wieder. Und diese Erwartungen haben wir durch die sogenannte Flexibilisierung des Arbeitsmarktes nun fundamental durchbrochen. Und deswegen ist es so schwer, aus dieser Krise herauszukommen.
Damit sprechen Sie natürlich auch die Euro-Länder an. Die Euro-Staaten sind ja jetzt seit Monaten, inzwischen kann man sagen mehr als ein Jahr, ganz besonders im Visier der Öffentlichkeit. Sie haben Aufsehen erregt mit der Aussage, dass das Problem inzwischen so gravierend sei, dass das Beste sei, die Trennung vorzubereiten, also zurückzugehen zu mehreren Währungen. Ist die Lage so dramatisch?
Ich halte sie für sehr dramatisch, weil im Euroland sozusagen potenziert sich das Problem der negativen Einkommenserwartung, weil dort jetzt die sogenannten Krisenländer, die Defizitländer, diese Länder versuchen jetzt durch Lohnsenkung, ganz bewusst und massive Lohnsenkung, ihre Wettbewerbsposition zu verbessern. Das kann aber nicht funktionieren, weil sie zunächst ihren Binnenmarkt zerstören. In all diesen Ländern in Südeuropa ist der Binnenmarkt viel größer als der Außenhandel und deswegen zersteppern sie sozusagen jetzt ihren Binnenmarkt, um irgendwann wieder gegenüber Deutschland vor allem wettbewerbsfähig zu werden. Das ist ein politischer Kraftakt, der niemals funktionieren kann, weil wenn man 75% der Wirtschaft sozusagen zerstört hat, kann man sich nicht an den restlichen 25% aus dem Sumpf ziehen. Sie müssen zwar ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern, aber nicht um den Preis, die Binnenwirtschaft dabei kaputt zu machen. Und das passiert und ich sehe nicht, wo es eine Korrektur geben könnte. Und was dazu kommt, was mich zu dieser Aussage bewogen hat, ist dieser unglaubliche politische Kampf, diese Beschimpfung, die es vor allem, muss ich sagen, aus meinem Heimatland Deutschland in Richtung Süden gibt, die finde ich unerträglich und die zerschlagen so viel politisches Porzellan, dass man sagen muss, irgendwann, der Euro ist es nicht wert. Der Euro war eine gute Idee, ich habe immer für den Euro gekämpft, ich war immer dafür, aber eine Währungsunion ist nicht wert, dass wir jetzt politisch uns zerstreiten auf die nächsten 100 Jahre und damit das ganze Vertrauenskapital, was aufgebaut wurde, in den letzten 50 Jahren über Nacht sozusagen verloren geht.
Sie haben es gesagt, Wettbewerbsfähigkeit, da gibt es jetzt Stimmen, die eben sagen, man sei auf dem guten Weg, eben weil jetzt die Kosten reduziert würden, weil alle Krisenländer ihre Bilanzdefizite gegenüber dem Ausland reduziert hätten, einige sogar mehr exportieren würden als importieren. Sind das keine Zeichen, die auf eine Besserung deuten?
Nein, es ist insgesamt keine Besserung, sondern es geht ja alles einher mit einer sich vertiefenden Rezession. Natürlich gibt es im Außenhandel einige Besserungen. Ich habe immer gesagt, die Defizitländer müssen ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern, aber über einen sehr langen Zeitraum. Das geht nicht über Nacht und das geht nicht über massive Lohnkürzungen. Politisch wird man das nicht überleben, weil man ja die Binnenwirtschaft dabei zerstört. Und natürlich gibt es Verminderung der Lohnstückkosten, aber der Weg ist unendlich lang. Spanien etwa hat jetzt vielleicht nicht mal ein Drittel des Weges zurückgelegt, um überhaupt wieder pari mit Deutschland zu werden. Also um die gleiche Preisniveau sozusagen zu haben. Sie müssen aber eigentlich weit unter Deutschland, um wirklich die Marktanteile zurückzugewinnen, die sie in den letzten Jahren verloren haben. Der Weg ist dann noch viel länger. Der Weg dauert dann nochmal 5, 6, 7 Jahre. So, und jetzt stellen wir uns vor, weitere Lohnkürzung 5, 6, 7 Jahre in Spanien. Das ist vollkommen undenkbar. Das wird keine Regierung überleben. Da bricht wieder die Demokratie zusammen. Und das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Demokratien sind kein Naturgesetz. Die fallen nicht vom Himmel, sondern die sind extrem fragil. Und wenn die Menschen jetzt, sie wählen schon von rechts nach links und wieder nach links. Und wenn sie irgendwann sehen, weder rechts noch links bekomme ich eine vernünftige Lösung dieser Krise, dann werden sie radikal wählen. Wir haben es ja schon in manchen Ländern gesehen. Wir haben es in Ungarn, in anderen Ländern gesehen, dass die Leute im Gefolge solcher Krisen nicht aus Jux und Dollerei, sondern im Gefolge solcher Krisen dann plötzlich radikal wählen. Und die radikale Lösung ist immer dann eine nationale, eine nationalistische oder wie in Spanien regionalistische sogar.
Aber wenn man jetzt das Ende vorbereiten würde des Euro, würde das nicht auch heißen, die Nationalismen nehmen weiter zu oder ja, werden erst recht angefacht?
Es ist sicherlich eine große Katastrophe. Alles ist jetzt eine Katastrophe, aber man muss abwägen zwischen der Größe der Katastrophen und da glaube ich, wir müssen wenigstens ein Ende mit Schrecken hinbekommen als ein Schrecken ohne Ende. Denn das, was ich jetzt beschrieben habe vorher, ist Schrecken ohne Ende. Und der wird politisch nicht zu überleben sein. Es muss ja irgendwann mal wieder eine Perspektive geben, für diese Länder aus der Krise herauszukommen, in einen Aufschwung zu kommen. Wenn ich die Löhne um 40-50% senke, dann, wie gesagt, ist die Wirtschaft zerstört. Also man muss sich mal vorstellen, in der Schweiz und in Deutschland, wir würden die Löhne jetzt nur um 20% senken. Ja, die Leute würden auch auf die Barrikaden gehen, die Leute würden auch demonstrieren, die Leute würden auch randalieren. Auch mit einem gewissen Recht, denn sie haben sich das erarbeitet, es ist nicht alles falsch gewesen. Diese Methode, die man jetzt anwendet, Lohnkürzung und dann noch dazu massive Sparprogramme, sogenannte Sparprogramme, Ausgabenkürzungs-, Austeritätsprogramme, das ist vollkommen irrsinnig.
Aber gibt es nicht erste Anzeichen von Deutschland her, von Frankreich her, aber erst recht von den südlichen Ländern natürlich auch, dass man sagt, ja nein, jetzt ist man zu weit gegangen, jetzt muss man etwas mehr Luft reingeben, muss man etwas konzilianter umgehen mit den Südländern, weil sie doch erstens schon einiges getan haben und zweitens, weil man jetzt sieht eben, ist dieser Weg, der beschritten wurde, dieses harten Diktats, dass das eben zu hart ist.
Naja, ein ganz klein bisschen. Ich sage ja nicht, dass es gar keine Hoffnung gibt. Frau Merkel kann inzwischen das Wort Lohnstückkosten schon sagen. Das ist ja schon mal ein großer Fortschritt. Das konnte sie vor einem halben Jahr noch nicht. Und sie haben begriffen, dass das Problem vor allem ein Problem der Wettbewerbsfähigkeit ist, aber nicht ein Problem der Haushaltsdisziplin. Man hat begriffen, dass es nicht so schnell geht. Aber die Schnelle allein ist wiederum ein Denkfehler. Es geht nicht um Schnelle. Es geht darum, wann kann der Staat kürzen? Und diese Frage kann man nur beantworten, wenn man sagt, so wann wird denn von den Privaten her wieder expansiv etwas passieren? Also wann werden die Privaten wieder mehr Geld ausgeben? Ist keine Frage der Zeit, sondern ist eine Frage der Konditionalität bei den Privaten. Was passiert bei den Privaten? Geben die privaten Haushalte, haben die so viel Geld, dass sie wieder mehr ausgeben? Haben die Unternehmen so viel Zuversicht, dass sie wieder mehr ausgeben? Dann kann der Staat kürzen. Also ich sehe immer noch keine große Einsicht bei den Wirtschaftspolitikern in Europa, traurigerweise. Und deswegen bin ich weiter skeptisch, dass wir noch die Kurve bekommen.
Und was wäre denn, wenn man jetzt noch den Euro retten möchte, wenn man sozusagen die lange Durchstrecke oder diese tiefe Talsohle verkürzen möchte, was wäre denn zu tun?
Nun, es müsste vor allem von Deutschland ein Impuls kommen, und zwar nach oben. Also Deutschland müssen die Löhne steigen. Wenn den anderen Ländern die Löhne sinken, ist das Mindeste, was passieren muss, dass in Deutschland die Löhne kräftig steigen. Davon kann aber nicht die Rede sein, sondern sie steigen zwar ein bisschen, aber ganz extrem mäßig. Die Lücke muss geschlossen werden. Also Deutschland muss explizit sagen, wir müssen einen Teil unserer Wettbewerbsfähigkeit, die wir in den letzten 10 Jahren gewonnen haben, müssen wieder abgeben. Und wir müssen ein Wirtschaftsmodell in Deutschland entwickeln. Und das ist das Schwierige, das mit wirtschaftspolitischen negativen Impulsen aus dem Ausland funktioniert. Deutschland hat in diesem Jahr noch, das muss man sich vorstellen, in diesem Jahr 2012 kommt das gesamte Wachstum in Deutschland vom Außenbeitrag. Es kommt nichts von innen, immer noch nichts von innen. Nach 3 Jahren massiver Krise in Europa hat Deutschland keinerlei Beitrag, keinerlei positiven Beitrag von der Binnennachfrage. Ja, unter diesen Voraussetzungen kann es nicht funktionieren. Deutschland muss mit negativen Beiträgen von außen leben können und wachsen können. Erst dann haben wir eine Chance, darüber zu kommen. Das geht aber nicht mit staatlichem Sparen. Deutschland wird ja jetzt gespart, auf Teufel komm raus. Und es geht nicht, wenn die Unternehmen so viel Geld in der Tasche haben, wie das der Fall in Deutschland ist, dass sie auch Sparer sind. Inzwischen sind deutsche Unternehmen Sparer, die deutschen Haushalte sind Sparer und der Staat soll auch keine Schulden mehr machen. Ja, das Modell ist tot. Das kann nicht funktionieren. Das baut nämlich darauf, dass im Ausland die Schulden gemacht werden. Wenn das Ausland die Schulden nicht mehr macht, dann ist dieses Modell endgültig gescheitert. Und das ist jetzt der Fall. Wenn das zum ersten Mal in der deutschen Zeitung steht, wenn in der Frankfurter Allgemeinen steht, das deutsche Wirtschaftsmodell der letzten 10 Jahre ist endgültig gescheitert, dann fange ich an, optimistisch zu sein.
Dass Deutschland sozusagen der Motor sein müsste, um die Eurozone aus der Talsohle herauszuführen und das würde reichen oder braucht es zusätzliche Maßnahmen?
Das geht auch nicht schnell. Das dauert dann auch 10 Jahre, aber das wäre wenigstens eine Idee, wie es gehen könnte. Wenn die anderen sich nach unten anpassen, also allmählich ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern, ohne ihre Binnenkonjunktur dabei kaputt zu machen, wenn Deutschland seinen Binnenmarkt ausbaut und man dann noch via Europäische Zentralbank oder über Eurobonds dafür sorgt, dass die Zinsen sich angleichen, dann gibt es eine Chance. Man kann da rauskommen. Man konnte von Anfang an rauskommen. Es war von Anfang an die falsche Diagnose und die falsche Therapie, die man angewendet hat. Mit dieser einseitige Fokus auf die Staatsdefizite war nie gerechtfertigt. Es war von Anfang an nicht gerechtfertigt. Spanien hatte nie ein Staatsdefizit. Problem. Und insofern muss man irgendwann erkennen, dass man falsch gelegen hat. Und das muss aber von Deutschland kommen. Deutsche Politiker müssen sagen, sie haben falsch gelegen. Was passiert aber jetzt, ist, dass Frankreich das nachmacht. Frankreich und Herr Hollande hat es nicht anders dargestellt. Frankreich sieht sich gezwungen, den gleichen Weg zu gehen, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Nur alle können nicht gleichzeitig ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern und Deutschland kann nicht seine Wettbewerbsfähigkeit halten. Also irgendwo geht es wieder gegen die Logik. Und wenn sie gegen die Logik gehen, wird es am Ende irgendwo explodieren müssen.
Und wenn es jetzt zum Ende kommen würde des Euro, was wäre zu tun? Oder kann man einfach warten, bis ein Land austreten muss oder ausgeschlossen wird?
Aus einer Währungsunion kann man nicht einfach ein Land ausschließen, kann sagen, wir schmeißen dich jetzt raus. Ja, was dann? Was passiert am nächsten Tag? Dann hat das Land keine Währung mehr. Das geht nicht, wenn man eine neue Währung einführen will. Und deswegen habe ich gesagt, wenn es passiert, dann muss man es gründlich planen. Dann sollten es mehrere Länder gemeinsam tun, die südeuropäischen Länder und Frankreich. Und dann muss man zunächst mal massive Kapitalverkehrskontrollen einführen, damit nicht alle Leute über Nacht ihr Geld natürlich aus dem Land bringen, das eine neue Währung einführt. Weil sie ja alle wissen, es ist ja vollkommen klar, wenn eine Südeuro oder irgendetwas eingeführt wird, der muss dramatisch abwerten gegenüber dem Nordeuro. Und damit verlieren natürlich die Sparer Einlagen. Das ist in allen Fällen einer so massiven Abwertung oder einer Änderung des Währungsregimes in der Vergangenheit so gewesen. Argentinien, Brasilien, wo immer man hinschaut. Das ist natürlich hart. Das ist für die Sparer ganz hart. Aber es ist am Ende wahrscheinlich die einzige Lösung. Die Sparbestände sind wichtig und es tut weh, wenn die abgewertet werden. Aber das Entscheidende ist, dass die Leute arbeiten können. Und das geht wahrscheinlich nur mit einem anderen Währungsregime, weil, wie gesagt, diese Lohnkürzungsorgien, die machen die Lage im Moment nur schlimmer, ohne eine wirkliche Lösung, wenn Deutschland mitmacht. Es gibt keinen einfachen Weg aus dem Sumpf. Aus dem Sumpf gibt es nur anstrengende Wege, die mit katastrophenartigen Szenarien verbunden sind. Aber man muss jetzt abwägen, was ist das Schlimmere, was ist die schlimmere Katastrophe?
Der bekannte Spekulant und Philanthrop George Soros hat gesagt, wenn schon, dann wäre es besser, wenn Deutschland austreten würde. Es wäre weniger schlimm für die Südländer.
Da hat er vollkommen recht. Nein, es ist weniger schlimm für alle sogar. Was heißt für alle? Es ist weniger schlimm für die Sparer auf dieser Welt, weil die Sparer in Südeuropa werden dann verschont. Die müssen dann nicht sozusagen auf einen Teil dessen, was sie zu haben glauben, verzichten. Die Sparer in Deutschland werden nichts verlieren. Aber was passiert ist, Deutschland wird sein Wirtschaftsmodell dann über Nacht ändern müssen. Es wird über Nacht seine Exportmärkte verlieren. Deutschland wird kein Einkommen erzielen können über viele, viele Jahre, wenn die Abwertung nur groß genug ist. Also wo immer man die Anpassung jetzt ansetzt, es wird ganz brutal. Aber Soros hat insofern recht, das Bestandsproblem besteht dann nicht, weil die Südeuropäer rechnen dann zwar in einer anderen Währung, aber das interessiert sie nicht besonders, weil sie nicht unmittelbar jetzt ihr Geld verlieren, wenn sie jetzt nicht in Deutschland kaufen wollen, was sie dann nicht mehr tun werden. Die werden eben nichts mehr in Deutschland kaufen.
Und wenn solche Szenarien diskutiert werden oder sich solche Bewegungen auch bilden könnten in südlichen Ländern, macht das in Deutschland Angst oder lernt man dann, dass man sagt, ja nein, jetzt müssen wir tatsächlich den Kurs ändern, weil wir sonst am Schluss die Verlierer wären, weil das Exportmodell dann an sein Ende käme?
Das ist sozusagen meine letzte Hoffnung. Es gibt für Deutschland eigentlich nur die Wahl, gezwungen zu werden, das Exportmodell über Nacht aufzugeben oder aber einen Pfad zu wählen, bei dem das Exportmodell über 10 Jahre aufgegeben wird. Der zweite ist natürlich wesentlich besser, weil man dann einen Binnenmarkt aufbauen kann. Deutschland war der Binnenmarkt ja tot in den letzten 10 Jahren. Den kann man dann allmählich wieder aufbauen, der kann wachsen. Und das würde ja auch mit steigenden Löhnen passieren. Also das wäre eine Chance, bei der Deutschland jetzt nicht so tief getroffen wird. Und vor diese Wahl muss man irgendwann in der Tat die deutschen Politiker stellen. Sie glauben, das noch vermeiden zu können durch irgendwelche Tricks oder sonstigen einseitigen Druck auf die Südeuropäer. Sie werden es am Ende aber nicht vermeiden können. Und deswegen glaube ich politisch, die einzige Chance für Europa sozusagen aus dieser Krise wieder rauszukommen, ist eine Koalition der Südländer, inklusive Frankreichs hoffentlich, die Deutschland klar machen, es gibt nur diese Wahl. Du musst dich entscheiden, ob willst du über Nacht deine Wettbewerbsfähigkeit und deine Märkte verlieren oder über die nächsten 10 Jahre. Das ist das, worum es geht.
Aber Anzeichen in diese Richtung sehen Sie?
Nein, sehe ich noch keine.
Vor gut 10 Jahren sind Sie zur UNCTAD gekommen, nach Genf, zur UNO-Organisation für Handel und Entwicklung. Und in den letzten 9 Jahren waren Sie Direktor für Fragen Globalisierung und Entwicklungsstrategien. Die UNCTAD und Sie auch in dieser Funktion haben seit langem gewarnt vor den Folgen, vor den Gefahren deregulierter Finanzmärkte, ohne großen Erfolg.
Naja, das ist richtig, sonst hätte es die Krise ja vielleicht nicht gegeben. Aber wie immer in solchen Fällen wurde dann Cassandra dafür bestraft, dass sie die Warnung ausgesprochen hat sogar oder sollte bestraft werden, das mal so zu sagen.
Und bestraft? Wie?
Naja, man hat ja einen massiven Angriff gegen UNCTAD und natürlich auch gegen meine Position gefahren im Frühjahr diesen Jahres von Seiten der Industrieländer in unserer Konferenz UNCTAD 13 in Doha. Hat man in der Tat versucht, das Mandat von UNCTAD so zu beschränken, dass wir uns mit den Fragen, die wir jetzt gerade hier diskutieren, nicht mehr auseinandersetzen sollen. Was darauf hinausläuft, dass die westlichen Länder, inklusive der Schweiz, wenn ich das mal so sagen darf, ganz klar die Position vertreten haben, es darf in diesen Fragen nur eine einzige Meinung geben, nämlich die des Internationalen Währungsfonds. Aber nicht mal die kleine Stimme der UNCTAD darf es sozusagen als Second Opinion oder als alternative Meinung geben, was in meinen Augen ein erschreckendes Verständnis wiederum von Meinungsvielfalt und von Demokratie in vielen Ländern doch zeigt.
Und das Ergebnis dieses Angriffs, was hat es Wirkung gezeigt?
Immer zeigen Angriffe Wirkung, aber er ist dann abgewehrt worden von den Entwicklungsländern. Ganz vorneweg China, Brasilien, Südafrika haben diesen Angriff abgewehrt und haben dafür gesorgt, dass UNCTAD weiter ein freies Mandat hat und ich das heute hier sagen darf, was ich sage. Und das sollten wir uns auch immer mal vor Augen führen, wenn wir darüber nachdenken, wer auf dieser Welt für Meinungsfreiheit sorgt.
Die UNCTAD hat also bereits in den 90er Jahren vor der Asienkrise gewarnt, also vor ihrer Zeit bereits und dann auch später natürlich nach der Asienkrise 1997, 98 und dann wieder in diesem Jahrhundert nach der Krise in den USA mit Internet-Dotcom-Krise. Wie kommt es, dass UNCTAD so eine andere Position hat, diese anderen Positionen überhaupt publiziert hat?
Naja, es gibt eine schöne Tradition sozusagen in dieser Organisation seit Jahrzehnten. Sie ist gegründet worden schon als eine Organisation, die explizit die herrschende Meinung in der Ökonomie, vor allem im Blick auf die Entwicklungsländer natürlich, in Frage stellen sollte. Das war die Idee. Die Idee war 1964 schon, dass UNCTAD eine zweite Meinung für die Entwicklungsländer schaffen sollte, ein Advokat auch der Entwicklungsländer sein sollte und damit den Entwicklungsländern helfen sollte, auch argumentativ, aber auch natürlich mit sachlicher Arbeit, sich in diese Weltwirtschaft zu integrieren und angesichts der bestehenden Machtverhältnisse ohne größeren Schaden. Und diese Aufgabe hat UNCTAD wahrgenommen und daher kommt diese Tradition einer kritischen Stimme und daher kommt auch die Tradition, andere Positionen ernsthaft zu überprüfen, unvoreingenommen an die Empirie heranzugehen und dann das auch klar zu sagen, damit die Entwicklungsländer wissen, was auf sie zukommt, was die Pros und Cons bestimmter Positionen sind.
Aber war es der Rufer in der Wüste und niemand schenkt ihm Gehör?
Naja, nein, das kann man ja nicht so sagen. In den Entwicklungsländern ist es schon anders. In Entwicklungsländern werden wir gehört, in Entwicklungsländern werden wir sehr ernst genommen. Wir machen Videokonferenzen mit Universitäten in Entwicklungsländern, gerade mit Russland und mit Brasilien. Und wir reden mit den Regierungen, wir haben ständigen Kontakt mit den wichtigen Regierungen. Und diese Arbeit hilft natürlich den Entwicklungsländern, wie gesagt, abzuwägen. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß auf dieser Welt und es gibt eben nicht nur den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank, die leider, muss man sagen, heute fast immer das Gleiche sagen, sondern es gibt auch andere Meinungen. Es gibt in der Ökonomie andere Positionen. Es gibt keynesianische Positionen, es gibt schumpeterianische Positionen, es gibt eine Reihe von alternativen Positionen und die haben mit UNCTAD tatsächlich eine Stimme als internationale Organisation, was sie sonst nicht hätten, sondern nur in irgendwelchen Nischen im akademischen Raum.
Nun sind eben diese Länder, die Sie ja auch jetzt erwähnt haben, Brasilien, Russland, stehen eigentlich dafür, dass sie auch Weltpolitik mindestens von der Zusammensetzung her etwas anders gemacht wird. Also mit der Krise wurde aus der G7-Gruppe wurde die G20. Haben Sie da Einfluss? Beispielsweise ein großes Thema in den letzten Berichten war ja immer auch die Spekulation. Die Spekulation auf den verschiedensten Märkten, auf den Rohstoffmärkten, auf den Währungsmärkten, Devisenmärkten. Gibt es hier gewisse Bewegungen, wo Sie dann denken, ja doch, die Arbeit hat gewissen Einfluss gehabt?
Ja, doch, ganz sicherlich. Wir haben ja in G20 gesessen, auf Druck der Entwicklungsländer, vor allem hier Brasiliens, haben wir in den G20 in den letzten 3 Jahren gesessen. Ich war bei fast allen Treffen der Finanzminister oder auf der technischen Ebene dabei. Und wir haben unsere Papiere eingebracht. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben an die Größenordnung 15 bis 20 Papiere geschrieben für die G20, haben also unsere Position klar gemacht. Und ich glaube schon, dass es die Diskussionen sehr beeinflusst hat. Die Diskussionen wären anders gelaufen. Am Ende ist nicht viel rausgekommen, weil natürlich die herrschenden Mächte sozusagen nicht wollen, dass da etwas geändert wird an diesen spekulativen Systemen. Das ist leider so, muss man sagen. Also trotz aller Bekenntnisse zur Reform des Bankensystems über Rohstoffspekulationen kann man immer noch nicht offen und klar mit meinen Kollegen in anderen Organisationen reden. Das ist ein Tabuthema. Über Währungsspekulationen haben wir in diesem Frühjahr ein großes Seminar bei der Welthandelsorganisation WTO in Genf gehabt, wo die Kollegen von anderen Organisationen sich auch extrem bedeckt gehalten haben und sozusagen nichts gesagt haben. Ja, warum? Weil sie Rücksicht nehmen müssen, weil sie nicht eine klare Position beziehen können, wie wir das können. Und wir können das genau deswegen, weil wir eine politische Balance haben hinter uns und nicht wie der IWF eine sehr einseitige Ländervertretung, die dafür sorgt, dass nur das gesagt wird, was genehm ist. Ich habe jetzt allerdings nur ein paar große Entwicklungsländer genannt, die natürlich da in den Verhandlungen die wichtige Rolle gespielt haben. Aber wir sind natürlich für viele, viele kleine extrem wichtig, die überhaupt keine Chance haben, sich unvoreingenommen zu informieren. Und gerade für die Länder ist es extrem wichtig, in Afrika besonders, aber auch Lateinamerika, für die Länder ist es extrem wichtig, dass sie eine Organisation haben, wo sie hingehen können und sagen können, guck mal, das hat der IWF uns aufgeschrieben, ist es denn richtig oder kann man da auch kritische Anmerkungen machen?
Im neuesten Bericht vom letzten September haben Sie sich vor allem beschäftigt mit den Ungleichheiten, mit den wachsenden Ungleichheiten in der Welt, in Industrieländern, aber auch in Entwicklungsländern. Aber da besteht die Gefahr, dass Sie dann gleich alle verärgern oder alle Mächtigen verärgern in der Welt.
Ja, das ist durchaus möglich, aber bisher war es nicht so. Wir reden mit den Entwicklungsländern über diese Berichte. Wir erklären es auch, warum es wichtig ist. Und ich hatte schon gesagt, dieses Ungleichgewicht in der Entlohnung am Arbeitsmarkt ist extrem wichtig für alle Länder zu begreifen. Die USA vorneweg. Die USA haben den flexibelsten Arbeitsmarkt. Und an diesem wunderbar flexiblen Arbeitsmarkt ist trotzdem die Arbeitslosigkeit sehr stark gestiegen und die drückt jetzt auf die Löhne, obwohl die Löhne die ganze Zeit hinterhergehinkt haben. Jeder beklagt sich ja in den USA über die Ungleichheit der letzten Jahrzehnte und dennoch gibt es Arbeitslosigkeit. Wie kann das sein? Da müssten doch jeder gute Ökonom müsste doch auf die Barrikaden gehen und sagen, oh, meine Modelle sind alle falsch, weil das darf eigentlich nicht passieren. Es darf ja niemals Arbeitslosigkeit entstehen, ohne dass vorher die Löhne gestiegen sind. Aber die Ökonomen schweigen. Die akademischen Ökonomen übersehen solche Kleinigkeiten immer gerne, wenn sie nicht in ihre Modellwelt passen, weil dann müssten sie ja etwas von den Dogmen, die sie verkündet haben, in den letzten Jahren in Frage stellen.
Sie haben in Ihrem kleinen Bändchen 10 Mythen der Krise geschrieben auf Seite 52. Die Weltwirtschaft taumelt von Krise zu Krise und die Ratschläge, die den Politikern von den Experten erteilt werden, sind chaotisch. Sie widersprechen sich in fast jeder Facette. Ist es da nicht verständlich, dass die Politiker dann aus diesem Chaos der Experten nicht herauskommen?
Das ist einerseits verständlich. Andererseits müssten funktionierende Gemeinwesen dafür sorgen, dass wir eine Klasse von Politikern bekommen, die sich selbst ein Urteil bilden können. Und daran hängt es ja sehr häufig. Wir haben zu wenig Politiker, die sich selbst ein Urteil bilden können. Aber das ist nicht das Einzige, sondern das, was noch viel schlimmer ist, dass es nicht offen diskutiert werden darf. Es müssten doch dann Politiker, die wenig von der Sache verstehen, müssten sich doch jeden Tag hinsetzen und sich beide Positionen anhören und sich selbst versuchen, ein Urteil zu bilden. Das ist doch der einzige Weg, auf dem Menschen dann etwas rational entscheiden können, indem sie verschiedene Positionen anhören. Nein, aber sie machen gegenüber der einen Position vollkommen die Ohren zu. Sie wollen die nicht hören. Keine kritische Position. Wir sind froh, wenn wir die eine Position haben, die von der Wirtschaft vertreten wird natürlich. Und das muss ja die richtige Position sein. Und die vertreten wir damit auf Teufel komm raus, ohne Rücksicht auf Verluste. Und da läuft etwas fundamental schief. Demokratie, Meinungsfreiheit, offene Gesellschaft muss heißen, dass man diskutiert und dass man ernsthaft und nicht nur in, ich sag's mal so knallhart, in so blödsinnigen Talkshows sich jeden Abend irgendwelche Phrasen um die Ohren haut, sondern dass man ernsthaft solche schwierigen Fragen diskutiert.
Und zum Schluss, weil Jahreswenden sind der Moment, wo man nicht nur zurückschaut, sondern auch vorausschaut. Wenn Sie den ökonomischen Blick auf das nächste Jahr werfen, was sehen Sie?
Ich fürchte, die Lage wird sehr viel kritischer, als jetzt die meisten denken, weil die Prognostiker üblicherweise am Ende ihrer Prognose immer so ein Schwänzchen nach oben machen, wo irgendein Wunder geschieht und es wieder nach oben geht. Es ist 2012 nicht nach oben gegangen, obwohl es alle vorhergesagt haben. Ich fürchte, es wird auch 2013 nicht nach oben gehen. In den USA droht das Gegenteil mit Fiscal Cliff. In Europa droht weiter das Gegenteil mit stärkeren Fiscal Cliffs. Wir produzieren ja für Spanien und Griechenland und andere Länder stärkere Fiscal Cliffs als der amerikanische Fiscal Cliff. Das wird nicht zur Kenntnis genommen. Also da passieren ganz schreckliche Dinge in Sachen Ausgabenkürzung. Weiter wird es gehen mit Lohnkürzungen. Und ich sehe nicht, wie sich die Situation zum Positiven wenden soll, wenn nicht es ein Einsehen gibt. Meine letzte Hoffnung ist, dass im Laufe des nächsten Jahres, wenn alle erkennen, dass es keinen automatischen Aufschwung gibt, dass dann doch ein Gremium wie die G20 sich zusammenrauft und begreift, es ist ernster, als wir gedacht haben. Und wir müssen zu einem positiven Ergebnis kommen. Und das positive Ergebnis kann nur heißen, dass wir ernsthaft diskutieren, wo positive Impulse herkommen können und welche Länder diese Impulse gestalten können. Dann gibt es eine kleine Chance, aber im Moment sehe ich das noch nicht.
Düstere Aussichten fürs neue Jahr, zumindest was die Wirtschaft angeht, das war der Ökonom Heiner Flasbeck im Gespräch mit Markus Mucklin.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.